Und es heißt nicht ohne Grund juristischer Vorbereitungsdienst. Was sollst du machen? Dich selber vorbereiten. Also irgendjemand sollte dich schon vorbereiten. Das ist keine Erwartungshaltung deiner Generation. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
Jura und Trash.
Mit uns erlebst du Recht völlig anders.
Ein Podcast von Stefanie Bayrich und
Ines Garretzen.
Aufnahme läuft.
Die Ines.
Hey Steffi.
Du musst mal lachen am Anfang, ist so geil.
Ja, jetzt haben wir uns auch wieder lieb, nachdem Steffi hier schon mich als Gen Z geschämt hat, weil ich einmal zu spät gekommen bin, das erste Mal.
Tut mir wahnsinnig leid.
Aber ja, Gen Z.
Das zweite Mal. Nein, das war ja, wir hatten das ja schon mit den Generationen und ich hasse es ja, wenn immer so pauschal in Schubladen gesteckt wird. Von daher war das natürlich ein Scherz, aber es bot sich an und ich wollte was ausprobieren, was wir vielleicht demnächst nochmal brauchen.
Das ist richtig. Und siehst du, da hat sich das schon wieder gelohnt.
Ja, Gott sei Dank, Ines, warst du heute zu spät. Und du warst noch nicht mal selber dran schuld. Weil ganz ehrlich, wenn ein Hund in die Wohnung kotzt, das hat Vorrang.
Oh nein. Ja, vor allen Dingen, sonst hätte ich auch nicht aufnehmen können. Will ich gar nicht dran denken. Naja.
Ja, und das wäre nicht besser geworden, so innerhalb von 45 Minuten.
Schön ein bisschen Sonne noch drauf. Lecker, lecker.
Mm.
Jetzt habt ihr auch alle ein schönes Bild. Ich hoffe, ihr hört den Podcast nicht beim Essen. Aber ja, wir sind wieder zurück. Tatsächlich ist es für uns irgendwie jetzt komisch, weil wir relativ lange nicht miteinander gesprochen haben.
Es war ganz furchtbar.
Ja, also ich habe dich auch richtig vermisst.
Ganz, ganz schlimm.
Ich dich auch. Wobei, wir haben gestern telefoniert, ehrlicherweise. Aber wegen was ganz anderem. Aber ja, mir hat es gefehlt, bin ich ehrlich.
Ja, mir auch.
Ja.
Naja, herzlich willkommen zurück zu unseren Jura-Stories bei Jura und Trash. Wir haben auch schon ein, zwei Punkte auf der Liste, die wir heute besprechen wollen, oder?
Ja, wir haben Punkte auf der Liste. Ich habe, als wir in Düsseldorf in einem Bett aufgezeichnet haben, ja noch gesagt, eigentlich wollte ich heute über LinkedIn sprechen, nicht über Kekse. Und das Stichwort LinkedIn habe ich noch. Ich habe aber vergessen. Was ich dazu besprechen wollte, das ist mir vorhin aufgefallen, dachte ich so, ja, LinkedIn wollte ich ja machen. Dann ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich da eigentlich besprechen wollte.
Fokus, Baby, Fokus.
Und dann dachte ich, LinkedIn ist aber immer ein gutes Thema. Also ich könnte mit LinkedIn anfangen oder willst du anfangen?
Also ich habe mal wieder ein Ref-Thema, aber ich würde sagen, wir starten vielleicht einfach mit LinkedIn und dann.
Genau. Ein wichtiger Punkt, ich habe ja immer super viel Kontakt mit ganz vielen Studentinnen und Studenten und mir ist aufgefallen, immer und immer wieder, dass ganz viele keinen LinkedIn-Account haben. Tja, hoppla. Fast alle sind irgendwie auf Instagram, auf LinkedIn werden es mehr, aber längst nicht jeder Student, nicht jede Studentin hat einen LinkedIn-Account. Und dann dachte ich mir, Leute, ey, mach das. Mach das. Ich finde das ehrlich gesagt viel wichtiger als Instagram. Instagram ist für mich wichtig beruflich. Ich glaube, es ist auch für viele Anwältinnen und Anwälte wichtig. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn du im Studium bist und jetzt nicht im Bereich Social Media arbeitest, kannst du Instagram fast vernachlässigen. LinkedIn nicht. Ich würde sagen, ey, im Studium anfangen, sich da zu präsentieren, zu netzwerken, Kontakte aufzubauen, unbezahlbar. Das machen viel zu wenige.
Ja, ich glaube, ich würde da dir mit ein, zwei Einschränkungen, warte kurz. Entschuldigung.
Gesundheit.
Danke. Ich würde dir mit ein, zwei Einschränkungen zustimmen. Also ich glaube, Instagram ist gerade halt für Leute aus meiner Generation, also ich habe Instagram, seitdem ich 12 Jahre alt bin. Das musst du dir mal vorstellen.
Oh Gott, der nächste Brainfuck für mich. 12?
Also das ist ja einfach auch eine private, also ich habe Instagram in erster Linie privat und dann habe ich jetzt irgendwann auch angefangen, dass ich mir so einen Jura-Instagram-Account gemacht habe, weil ich halt so Sachen teilen wollte, die ich jetzt nicht unbedingt mit meinem Privatleben vermischen wollte und da einfach mehr Platz haben wollte, um mich so nochmal auszudrücken und so. Aber ich glaube, Instagram haben einfach viele deswegen schon, weil man das bei uns in der Generation, also es gibt ganz wenige, die bei uns in der Generation keinen Instagram haben. Bei LinkedIn ist es eher so, dass das für viele noch so ein bisschen cringe ist, weil LinkedIn so ein bisschen so einen Facebook-Charakter hat und Facebook ja mittlerweile wirklich also ich war seit 8 Jahren, glaube ich, nicht mehr auf meinem Facebook-Account, dass er richtig einen komischen Turn genommen hat. Aber deswegen, glaube ich, sind viele bei LinkedIn so, ja, warum soll ich das machen? Das ist ein bisschen unangenehm, ein bisschen peinlich. Aber ich glaube, da vergessen halt viele, A, musst du ja gar nicht der große Poster sein. Also du musst ja gar nicht irgendwie da anfangen zu influencen oder so, sondern es geht einfach darum, dass du dir ähnlich wie eine Bewerbungsmappe ein vernünftiges Profil erstellst, in dem, wo du deine Sachen auflistest, wo du Fähigkeiten, Kenntnisse auflistest und dich mit den Leuten vernetzt, die für dich interessant sind. Und ich muss sagen, also ich habe, glaube ich, meine letzten beiden Jobs über LinkedIn gefunden in der Jurabranche, indem ich mich mit den richtigen Leuten vernetzt habe und als die zum Beispiel gepostet haben, dass die jemanden suchen, dann den per Direktnachricht geschrieben habe und dann darüber in das normale Bewerbungsverfahren reingegangen bin.
Here we go.
Oder auch bei meinem Job davor wurde ich empfohlen über LinkedIn. Da hat jemand gesagt, hey, ich suche den und den, und dann hat das jemand aus meinem Netzwerk gesehen, der mit der anderen Person auch connected ist, und hat mich empfohlen. Und das sind natürlich super Möglichkeiten, wie man auch ohne diese klassische Bewerbung von ich suche online Stellenausschreibung und bewerbe mich dann darauf, zu Jobs kommen kann. Und deswegen halte ich das auch für super, super wichtig. Vor allen Dingen, wenn ihr ja schon an Veranstaltungen wie Mood Courts oder irgendwelchen besonderen studentischen Veranstaltungen teilnehmt, dann nutzt das, euch im Nachgang mit diesen Leuten zu vernetzen, damit die euch einfach vielleicht ein bisschen auf dem Schirm haben.
Total. Und du kannst wirklich, egal ob du mal ein Praktikum machen musst oder sogar Referendarstation suchst, es kostet wirklich nicht viel Zeit. Ein vernünftiges Profilbild hinterlegen, bisschen einpflegen, wo du studierst, wann du Abi gemacht hast, bla bla blub. Du kannst wirklich da gute Stationen abstauben. Ganz viele Kanzleien posten das auf LinkedIn, auch Jobangebote. Und ich hatte ja bei mir im Podcast mal Hajo Rupp, Wackenanwalt. Und der hatte ja exklusiv bei mir erzählt, dass demnächst Referendarstationen angeboten werden. Ich habe sein Profil verlinkt und er hat sofort über LinkedIn Zuschriften bekommen. Und das erste Bewerbungsgespräch auf eine der Stationen fand dann tatsächlich auf dem Heiligen Acker statt. Bam.
Ja.
Weil das eben jemand war, der auch ein Wackenticket hatte. Und solche Dinge kriegst du sonst vielleicht gar nicht mit. Das ist, über Instagram hast du es vielleicht bei mir gesehen, aber die Kanzleien sind alle auf LinkedIn, die Anwälte sind auf LinkedIn und nicht alle, auch wenn es immer mehr werden, sind auf Instagram. Ich habe gerade gestern wieder eine super spektakuläre Episode, alter Falter, richtig krasser Kollege, liebe Grüße an Stefan Müller-Römer, der ist nicht auf, also ich habe ihn auf Instagram nicht gefunden, der ist aber auf LinkedIn. So, und deswegen auch einfach connecten, frühzeitig connecten. Ich habe in meinem Netzwerk so viele Studis und Referendare und ich teile auf LinkedIn auch, wenn ich spannende Jobangebote sehe, ich teile die immer sofort für alle in meiner Bubble. Also LinkedIn ist halt ein Multiplikator und es kann nicht schaden, frühzeitig ein solides Netzwerk zu haben. Da kannst du dann auch mal rumfragen. So kriegst du Support.
Total. Und das vielleicht auch nochmal ein Thema, das hatte ich bei meinem Workshop, den ich auf dem Young Lawyers Camp gehalten hatte, da wurde das nämlich auch zum Thema von, ja, aber ich bin privat vielleicht gar nicht so eine Person, die irgendwie so rausgeht oder ich möchte mich da vielleicht nicht so darstellen oder so. Da müsst ihr euch vor Augen halten, LinkedIn ist ein berufliches Netzwerk. Ihr seid da nicht als Privatperson, sondern ihr seid da mit eurem beruflichen, mit eurer beruflichen Persona, und von daher, muss man auch manchmal Sachen machen, die einem vielleicht privat nicht so liegen oder die man nicht so gerne macht, aber ihr tretet da ja nicht als Ines aus Hannover aus, sondern ihr tretet da als die Person auf, die ihr im beruflichen Kontext irgendwo sein wollt, und von daher nehmt das als einen beruflichen Auftritt, und ich glaube, dann ist es auch leichter und dann fühlt man sich auch weniger, ja, hat man weniger das Gefühl, dass das irgendwie komisch sein könnte. Also von daher kann ich da auch nur zu raten.
Genau, es sei denn, es gehört zum Konzept, dass du ab und zu auch ein bisschen was Privates zeigst. Das ist bei mir der Fall. Also siehst bei mir auf LinkedIn auch mal Video aus dem Motorradurlaub oder was von Wacken. Also weil vieles sich bei mir auch vermischt, das gehört aber zum Konzept. Aber zum Thema LinkedIn. Du musst dich da nicht aktiv präsentieren. Es ist aber schon ganz klug, ab und zu ein bisschen zu interagieren. Damit du so ein bisschen ins Kommentieren, liken, teilen kann man auch. Man muss aber nicht zwingend sich selber präsentieren. So die Basics sollten halt da sein. Was mir bei LinkedIn aber in letzter, ich bin ehrlich, Ines, manchmal geht mir LinkedIn so auf den Keks.
Ja.
Manchmal ist LinkedIn wirklich nervig. Ich fand ganz lange Zeit LinkedIn zu ruhig, wenn es um rechtsstaatliche Themen geht, demokratische Themen. Ganz viele ganz lang gezögert, ja, sollte ich im beruflichen Kontext mich irgendwie äußern? War es mir viel zu lang, viel zu ruhig? Und jetzt kann ich nur sagen, manchmal ist es mir echt extrem viel zu laut. Da liest du immer wieder Sachen. Jemand mit Vor- und Zunahme und Firma, wir hatten das schon mal, auch in der Anwaltschaft, posten da zum Teil Dinge, wo ich denke,
da muss der Jura und Trash What the fuck Stempel drauf.
Wirklich? Wirklich? Ist das dein Ernst? Ich hatte gerade die Tage wieder so ein Ding. Ich weiß gar nicht, unter welchem. Ach, vielleicht war das könnte sogar unter diesem, da hatten wir vor einer Weile auch drüber gesprochen, unter diesem Baby im Bundestag-Beitrag. Mhm. Und da hatte sich eine sehr rege Debatte entsponnen. Und dann kommentierte so, ich weiß nicht, wer es war, so random, zu einer Frau, die das kommentiert hat, kommentierte drunter, also Schneeflöckchen. What? Du kannst doch nicht zu, du kannst doch nicht zu einer erwachsenen Frau in einem beruflichen LinkedIn, also beruflichen Netzwerk, kannst du doch nicht sagen, hör mal Schneeflöckchen. Was ist das für, das ist doch weird, das ist doch crap. Du kannst doch nicht zu einer erwachsenen Frau sagen, Schneeflöckchen. Du kannst doch nicht sagen, Mäuschen, Schnucki, Liebelein.
Da habe ich das Gefühl, manchmal Medienkompetenz von unterschiedlichen Generationen. Also gerade bei LinkedIn, finde ich, zeigt sich das relativ deutlich, dass die Gen Z eher zurückhaltend ist.
Generation Innenkonflikt.
Was postet man? Weil man halt weiß, okay, das ist hier ein berufliches Netzwerk und man muss jetzt nicht jeden alles Mögliche posten. Und dann habe ich, deswegen meinte ich vorhin dieser Facebook-Vergleich, weil bei Facebook sind Kommentare ja teilweise auch bodenlos.
Ich
von,
weiß.
Von vielen Menschen. Und dann denke ich auf der anderen Seite, wie du schon meintest, dann kommentieren da Leute mit ihrem Klarnamen, mit ihrem Beruf in der, also du kannst ja alles nachvollziehen. Theoretisch könntest du ja den Arbeitgeber anrufen und sagen, ey, guck mal, die und die aus deiner Abteilung XY hat gerade das und das da drunter gepostet. Da denke ich mir dann auch immer so, wild, dass man das nicht auf dem Schirm hat.
Ja. Aber also. Schneeflöckchen, ich dachte echt, ich breche ab. Und ich finde auch sonst, also du hast auf LinkedIn wenig, was Anlass bieten würde, jetzt ab und zu schon aber den Arbeitgeber zu informieren oder es der Plattform zu melden. Aber es sind häufig so Dinge, da denke ich, es ist immer noch ein berufliches Netzwerk. Ich drücke mich da häufig auch sehr flapsig aus. Das ist aber Teil meiner Persönlichkeit und das ist Teil des Gesamtpakets. Aber manche Ansichten, die da einfach öffentlich gepostet werden, da denke ich mir, wow. Also es sind ganz, ganz häufig sehe ich da also wirklich Ansichten aus den 50ern. Misogynie sehe ich wirklich relativ häufig. Oder politisch, wo ich denke, also wir haben hier irgendwie eine rote Linie. Und das war jetzt aber knapp dahinter. Ja. Und das verstehe ich nicht so ganz. Facebook nehme ich auch wahr. Ich war, ich weiß gar nicht, urlang nicht auf Facebook. Und dann hat mir aber jemand gesagt, ey, da sind aber noch viele Anwälte. Eigentlich müsstest du beruflich. Jetzt bin ich da wieder in einer sehr kleinen, in einer sehr kleinen Bubble. Ich mache da auch nicht wirklich viel. Aber ab und zu aus Wacken habe ich da halt auch was gepostet. Und Alter, da geht's echt. Die Zahlen sind dann wirklich krass.
Krass.
Aber da wird auch Zeug drunter kommentiert. Aber das würde ich halt eben in eine andere Kategorie einsortieren. Das ist halt Facebook. Es ist Facebook. Aber LinkedIn, das ist für mich ein anderes Netzwerk. So ist es auch gedacht. Und ich finde es halt schon ein bisschen schwierig, dann so mit Menschen zu kommunizieren. Und ab und zu werde ich auch mal deutlich, aber immer noch dem Netzwerk angemessen. Und ich sage dann halt auch ganz häufig, also darauf werde ich mich jetzt nicht mehr äußern, weil ich müsste das Niveau so weit nach unten verlassen, dass ich es nicht mehr vertreten kann. Ich wünsche jetzt noch einen schönen Tag. Das ist an der Stelle jetzt beendet. Und ich finde es halt auch irgendwie so merkwürdig, dass du dann immer aufgefordert wirst, du bist der Postersteller. Oder wirst du aufgefordert, zu erklären, warum, wie, wo. Warum du das postest. Ey, mein Post, meine Regeln. Nein, muss ich gar nicht. Dann lass es bleiben. Aber das finde ich schon spannend, wie sich das zum Teil auch auf LinkedIn so entwickelt hat. Da fällt Ines ja schon das Zeug vom Tisch.
Ich wollte gerade sagen, da falle ich schon fast vom Stuhl, wenn du das erzählst. Nee, voll, aber LinkedIn hat sich ja auch verändert. Also das ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ich bin auch mit dem LinkedIn-Algorithmus nicht so zufrieden. Ich check ihn auch nicht, aber sie haben auch über die letzten Jahre immer wieder versucht, Veränderungen vorzunehmen, sich abzuheben von anderen Plattformen. Und es hat aber nicht so gut funktioniert. Und im Endeffekt, was übrig geblieben ist, ist halt ein Algorithmus, den keiner checkt und keiner so richtig weiß, was funktioniert. Und dadurch, dass jetzt auch immer mehr Leute auf LinkedIn sind, also die Teilnehmerzahlen sind ja in den letzten Jahren auch sehr gestiegen, hat man natürlich auch so ein bisschen eine Verrohung, finde ich, vom Diskurs irgendwie erlebt, wie überall in der Gesellschaft, aber natürlich auch auf LinkedIn und gerade in so einem beruflichen Netzwerk, finde ich, lässt das sehr, sehr tief blicken. Also ich gucke mir die Profile auch gerne an von Leuten, die komische Sachen schreiben.
Ich auch.
Ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, gerade so vielleicht auch als Berufseinsteiger, das ist jetzt nicht nur bei beleidigenden Kommentaren oder generell so bei manchen Sachen, was Leute so schreiben oder posten, wo man sich so denkt, hä? Und dann gucke ich mir das Profil an und denke mir so, er hatte ja auch Positionen, die vielleicht gar nicht schlecht waren oder arbeitet gerade auch in einer Position, die gar nicht schlecht ist. Und dann denke ich mir immer so, wenn jemand, der sowas postet, so eine Position hat, also irgendwie nimmt das so ein bisschen für mich so nicht den Respekt, vielleicht doch, aber so dieses Gefühl von, oder bei mir stellt sich dann eher das Gefühl ein, die kochen auch alle nur mit Wasser, weil das ist ja das, was der jetzt sagt, ist ja wirklich nicht schlau und er hat aber offensichtlich eine Position, von der ich immer dachte, man muss ultra schlau sein, um die zu haben. Und dann merkt man, oder ist ja generell so eine Erfahrung im Berufsleben, auch jetzt im Ref, wenn man, also ich bin ja gerade beim Richter und da kriegt man ja Anwaltsschriftsätze, wo man dann sich so teilweise auch so denkt, ah ja, okay, naja, gut, also die haben es ja auch geschafft, von daher werde ich es hoffentlich toi 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 auch schaffen.
Unbedingt, habe ich aber in meiner beruflichen Laufbahn oft auch gegnerische Schriftsätze gehabt, wo ich gedacht habe, muss ich jetzt mal kurz im Anwaltsverzeichnis checken, ob da wirklich eine Zulassung, also kommt schon mal vor, muss man ehrlich sagen. Aber ich mache das auf LinkedIn auch. Ich gucke mir dann die Profile an und vor allem, was derjenige sonst so kommentiert hat und vor allem wie. Und ganz häufig erkenne ich dann, oh wow, alles klar. Nee, da antworte ich jetzt gar nicht drauf.
Ja, lohnt sich meistens auch nicht. Hab das Gefühl, dass das oft auch der beste Umgang mit solchen Kommentaren. Ich lasse sie auch oftmals einfach unkommentiert stehen, weil ich mir dann so denke, ja, und es juckt wirklich keinen.
Don't feed the troll.
Ja.
Ja, Troll nicht füttern. Und bei manchen erkennst du ja auch schon wieder, es gibt auch so ein paar Spezel, immer wenn da irgendwas mit demokratisch oder Gleichberechtigung, da kannst du wirklich 3, 2, 1, bitteschön, da ist er.
Ja, aber was wirklich bei LinkedIn ja so besonders ist und so verrückt ist an der ganzen Sache, ist ja wirklich, das sind ja oft einfach Klarnamen. Und das ist ja dann auch in dieser ganzen Diskussion, brauchen wir im Internet eine Klarnamenpflicht oder nicht, zeigt sich ja, dass die Leute auch unter Klarnamen ihre Hemmungen verlieren. Und auch mit ihrem Klarnamen.
Nicht ganz so schlimm, aber ich lese wirklich viel, wo ich denke, wow, das war jetzt aber krass frauenfeindlich. Guck, arbeitet da, ist ja spannend. Und da denke ich, denken die Leute gar nicht drüber nach, dass das ja da steht. Und es ist ja auch nicht so, dass du jetzt sagst, oh scheiße, das war vielleicht doch ein bisschen eins drüber, lösche ich mal. Im Zweifel, irgendjemand hat schon einen Screenshot gemacht.
Ja, und das meine ich ja mit Medienkompetenz, dass ich da auch oft das Gefühl habe, dass da auch einfach die Medienkompetenz fehlt, dass die Leute vergessen, in was für einem, also wer das alles sehen kann. Ne? Also, dass du das zwar an deinem Schreibtisch irgendwo sitzt und ins Handy reintickerst, aber dass das ja durchaus auch dein Chef sieht oder vielleicht der Chef deines Chefs oder die Chefin von deinen beiden Chefs sieht. Und das sind ja Leute, denen würdest du oder in deren Beisein würdest du ja normalerweise solche Kommentare wahrscheinlich nicht abgeben.
Ja. Aber jetzt sind wir irgendwie von, Leute, ihr müsst auf LinkedIn gekommen, zu LinkedIn geht auf den Keks. Muss ich relativieren. Also mir geht es manchmal tierisch auf den Keks. Jetzt gerade in den letzten Tagen waren viele Debatten. Ich kommentiere halt auch wirklich viel. Ich habe einen relativ rechtlichen, rechtspolitischen Feed, auch politischen Feed. Und da zwangsläufig sind Sachen dabei, die einen aufregen. Aber LinkedIn ist ein fantastisches Netzwerk und ich habe ganz viele Gäste über LinkedIn akquiriert. Wo du dann irgendwie Beiträge siehst. Also LinkedIn und Instagram halten sich da ungefähr die Waage. Und ich bekomme da auch wirklich viele Anfragen. Ich habe den Podcast gesehen, wäre das vielleicht ein spannendes Thema. Also mir erleichtert es den Arbeitsalltag immens. Und hätte es das schon gegeben, ich weiß gar nicht, seit wann das gibt, aber wenn ich so gucke, wenn ich im Ref war, nein, da gab es das auch nicht. Ich hätte es genutzt. Ich hätte es cool gefunden, da schon zu netzwerken. Und echt ein solides Netzwerk hilft so doll beim Berufseinstieg.
Ja, und vor allen Dingen, ich habe mir LinkedIn 2021 gemacht, und zwar bevor ich ein Praktikum gemacht habe und sozusagen in Vorbereitung auf dieses Praktikum, weil ich schon wusste, das ist vielleicht eine Richtung, in die ich gerne später gehen möchte, und habe mir dann das Profil gemacht und habe dann auch sozusagen nach dem Praktikum die Leute, die ich da kennengelernt habe, mit denen habe ich mich vernetzt. Und jetzt fürs REF ist es nochmal spannend geworden, weil ich weiterhin die Richtung irgendwie spannend finde und habe dann aber gesehen, was diese Leute in den letzten 4 Jahren, in denen ich studiert habe, so gemacht haben. Ja. Und dann konnte ich sozusagen daran anknüpfen, als ich denen eine E-Mail geschrieben habe, habe ich dann geschrieben, ja, ich habe gesehen, du hast das und das und das gemacht, und das kommt natürlich deutlich besser und man startet nicht so aus der Kalten, sondern man kann sagen, ja, ich habe durchaus beobachtet, was ihr so macht, und ich finde das weiterhin total spannend, möchte da bla bla bla. So.
Ja.
Aber dafür lohnt sich das schon. Ja.
Und Visitenkartenersatz. Früher hast du immer Visiten. Ich habe also schon seit Jahr und Tag keine Visitenkarten mehr. Also irgendwo im Büro liegen noch welche. Ich vergesse die aber immer. Und dann sind irgendwie die restlichen, die ich habe, so verkrumpfelt irgendwo in der Handtasche oder im Rucksack. Ich habe sowieso nur noch eine digitale, also so ein NFC. Kannst du ans Handy halten, alle Kanäle sind drauf, kannst du gleich speichern. Aber ich habe es in den letzten Jahren immer häufiger festgestellt, dass du irgendwo auf einer Veranstaltung bist oder Konferenz und die Leute sagen, bist du bei LinkedIn, weil dann können wir gleich vernetzen.
Ja.
Also wirklich Visitenkartenersatz. Und dann ist halt cool, weil dann hast du, früher musstest du ja diese scheiß Visitenkarten auch noch abtippen und so oder die Nummern abspeichern. Jetzt einfach LinkedIn tauschen, Instagram tauschen, mache ich nur noch so oder halt mein NFC.
Ja.
Mach das.
Ja, dann lass uns mal direkt zum nächsten Berufsthema und Berufseinstiegsthema kommen. Es gab jetzt kürzlich die Meldung, dass das Oberlandesgericht in München auch nicht mehr alle Referendare aufnimmt.
Gesehen.
Hast du gesehen? Und ich fand das irgendwie total spannend, weil wir es darüber letztens in der AG auch hatten. Also in Niedersachsen sind Wartezeiten normal. Also man, je nachdem, wo man sich bewirbt, an den 3 Oberlandesgerichten, die es in Niedersachsen gibt, hat man unterschiedliche Wartezeiten. Also von daher war ich eher überrascht, dass es die in Bayern bzw. in München bisher nicht gegeben hat. In NRW haben wir Anfang oder Mitte des Jahres auch die Situation erlebt, dass ja sogar Referendarenstellen abgesagt wurden, die eigentlich schon zugesagt wurden und so. Ja. Also der Markt wird da auch angespannter. Aber also erstmal finde ich das an sich interessant, weil es sich ja diametral gegenübersteht mit der Devise, wir brauchen alle Nachwuchs. Und andererseits können wir den Nachwuchs aber gar nicht mehr ausbilden und haben dann schlussendlich auch keinen Nachwuchs mehr. Und andererseits auch die Frage nach der Qualität der Ausbildung, weil bei uns war dann so ein bisschen das Gespräch, naja, wenn man jetzt mal in so einer Gruppe hat man ja meistens mal einen Richter dabei oder generell einen Ausbilder, egal in welcher Station man ist, der vielleicht eher weniger für die Ausbildung geeignet ist. Und dann war so die Frage, ja, aber nimmt man lieber einen schlechten Ausbilder, als wenn der jetzt nicht ausgebildet hätte, sozusagen. Hätte es ja sein können, dass dann ein Referendar keinen Platz bekommen hat, hätte in diesem Durchgang, weil wir keinen Ausbilder gehabt hätten. Nimmt man lieber in Kauf, dass man dann einen schlechteren Ausbilder hat, dafür aber einen Platz? Oder hätte man eher gesagt, naja, dann hätte ich lieber keinen Ausbilder gehabt und keinen Platz und wäre dann im nächsten Durchgang mit einem vielleicht besseren oder motivierteren Ausbilder reingestartet? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde eher den schlechteren nehmen und den Platz,
ja.
Weil ich mir denke, es ist ja nur, sind ja nur verschiedene Stationen, das heißt, es ist ja immer zeitlich begrenzt und der nächste Ausbilder ist vielleicht besser oder die nächste Ausbilderin. Aber andererseits, was so ein schlechter Ausbilder oder schlechte Ausbilderin bedeutet, ist auch nicht zu unterschätzen. Also gerade für die jeweilige Station, in der man dann ist und die Motivation, dann in diesen Zweig zu gehen, das hängt ja hängt ja schon immer, aber auch gerade jetzt ziemlich stark davon ab, welche Erfahrungen man da macht, wen man da trifft, wen man da kennenlernt, Wie man aufgenommen wird. Und deswegen glaube ich, dass das die Challenge vielleicht eher für die Gerichte ist, dass man sagt, okay, einerseits wir brauchen Ausbilder und wir sind sozusagen auf jeden angewiesen, weil offensichtlich gibt es zu wenige Ausbilder, weil es gibt ja nicht mehr Referendare, sondern es gibt ja eher weniger Referendare. Aber andererseits, wenn wir dann Leute ausbilden lassen, die vielleicht gar nicht so die Motivation dazu haben oder auch vielleicht einfach nicht so die Kapazität oder nicht so das Gefühl dafür oder wie auch immer.
Dann
vergraulen wir ja vielleicht auch Menschen für diesen Bereich. Also weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst. Fakt ist, das wird vor allem die Justiz betreffen.
Ja.
Ganz ehrlich, weil Anwaltsstationen hast ja selber Einfluss drauf. Und du wirst immer eine Referendarstation beim Anwalt finden. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist halt die Frage, ob dann, wenn es was sehr Spezielles ist, sehr, sehr gefragt ist, ob der dann gerade in dem Slot für dich Zeit hat. Das betrifft vor allem die Justiz. Und ganz ehrlich, die Justiz sucht händeringend Richter, Richterinnen, Staatsanwältinnen, Staatsanwälte. Dann macht was dafür. Ich kann nicht beurteilen, wie es ist, einen schlechten Ausbilder zu haben bei Gericht. Ich hatte einen fantastischen Ausbilder. Liebe Grüße an Dr. Steven Schlöpke aus Norderstedt. Fantastisch. Ich habe wirklich viel gelernt. Der ist ein Herz von einem Mensch. Richtig, also schon streng. Hat mich auch richtig arbeiten lassen, aber ich habe richtig was gelernt. Ich kann also nicht so ganz, ich kann es mir nur vorstellen, ich kann es nicht nachfühlen. Ich hätte auf jeden Fall lieber einen Scheißausbilder gehabt, als keinen Platz. Ich hatte sowieso in Hamburg Wartezeit und zwar so viel, dass ich dann am Ende Schleswig-Holstein gemacht habe, obwohl es dasselbe, also zusammen, ne? OLG, Hamburg, Schleswig. Also geprüft wird dann auch zusammen. Aber ich hätte auf jeden Fall lieber den schlechteren Ausbilder, weil es eine überschaubar lange Zeit ist. Und dann musst du halt gucken, wo du das Wissen woanders herkriegst. Und ich wäre sowieso nicht in die Justiz gegangen. Und obwohl ich eine fantastische Station hatte, hat das mein Gefühl zur Justiz nicht geändert. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, das ist nicht das Richtige für mich. Es hätte Impact gehabt bei der Staatsanwaltschaft. Ich wollte eigentlich ja gern zur Staatsanwaltschaft. Nur die Aussichten, in welchen Bereichen du dann tätig sein darfst, die waren bei mir das K.O.-Kriterium. Und zwar so doll, dass ich sogar meine Wahlstation nochmal geändert habe. Weil ich hatte schon, brauchst du eigentlich, das war damals so, willst du zur Staatsanwaltschaft, dann musst du Station bei der Genster. Hatte ich alles schon im Sack, habe sogar die dann wieder abgesagt, weil ich das, was ich hätte bekommen können, sowieso nicht hätte machen wollen. Da ist es natürlich auch so ein Problem, wenn du da einen schlechten Ausbilder hast, hatte ich nicht. Ich hatte auch da eine gute Ausbilderin. Das war jetzt nicht so auf dem persönlichen Level, dass du sagst, ich bin schockverliebt. Aber es war okay, es war sachlich, es war freundlich, ich habe viel gelernt. Ich glaube, das ist ein wirkliches Drama, was sich Justiz und Staatsanwaltschaft da selber antun, wenn sie nicht mit Bedacht die Ausbilder wählen. Und wenn du nicht genug hast, dann muss man halt gucken, woran liegt's. Haben die Leute nicht genug Engagement in sich, für Verbesserungen zu sorgen? Da muss ich vielleicht Anreize schaffen. Aber herrscht eine große Überlastung, dann musst du halt das irgendwie punktemäßig. Weißt du, die kriegen ja in manchen Bezirken gibt es Punkte für die Akten, also Erledigungspunkte und so. Dann werden dann die verschiedenen Verfahren so und so gewichtet und das musst du halt dann erfüllen. Wie es genau funktioniert, weiß ich nicht. Hat mir aber mal ein Staatsanwalt und auch ein Richter erzählt. Da musst du das halt eben entsprechend auch mit eintakten. Und wenn jemand sich einsetzt für die Ausbildung der Referendare, dann muss ich halt zur Kenntnis nehmen, dass der nicht das gleiche Pensum erfüllen kann wie ohne Referendar. Weil natürlich macht der Arbeit. Du kannst den nicht einfach nebenher mitlaufen lassen.
Aber das, also mein Verständnis, bitte korrigiert mich da, wenn das falsch ist, mein Verständnis ist auch, dass die dafür Teile der Stelle sozusagen freigehalten werden, dass du also für die Ausbildung, zumindest wurde es so kommuniziert, dass sozusagen die Richter, die ausbilden, einen Prozentteil ihrer Stelle oder ihrer Zeit für die Referendare aufwenden dürfen und dass das bei der Verteilung der Verfahren dann irgendwie berücksichtigt wird. Also, dass da durchaus Zeit für geschaffen wird. Was ich mich halt viel mehr frage, ist das Problem tatsächlich, dass man keine ausbildenden Richter findet? Oder liegt es irgendwo woanders dran? Also, dass die Ausbilder selber nicht irgendwie überprüft werden oder dass es keine Evaluation gibt oder so, weil also bei Leuten, die nicht gut ausbilden oder ne, die sind ja auch unter Referendarkreisen bekannt. Also es ist ja unter den Referendaren durchaus bekannt, wenn Leute irgendwie in der Ausbildung nicht gut sind. Ja. Und von daher denke ich mir, das ist doch was, das müsste doch den OLG oder den Leuten, die es zuteilen, auch bekannt sein, dass Person XY von jeder Referendargeneration als jemand bekannt ist, der nicht gut ausbildet.
Es ist alles so offensichtlich.
Und ja. Also, ne, das frage ich mich so ein bisschen, weil bei mir ist es jetzt auch so, ich will nichts ausschließen, aber bis jetzt, weiß nicht, hat die Justiz mich auch noch nicht so abgeholt. Ich bin mal gespannt, wie es in der Staatsanwaltschaft dann wird. Aber es gibt bei uns in der Gruppe durchaus einige, also fast die Hälfte, die sich vorstellen könnten, in die Justiz zu gehen. Und das finde ich eigentlich einen relativ guten Schnitt. Und wenn
so viele?
Alter Falter.
Sehr, sehr viele. Also okay. Und von daher, und viele, die auch dann ihre Wahlstation an anderen Gerichten noch machen wollen und so. Also ich habe das auch nicht so erwartet, aber sehr, sehr viele. Und davon sind bei 1-2 auf jeden Fall die jetzt durchaus auch aufgrund von ihrem Ausbildungsverhältnis sagen so, weiß ich nicht, habe ich mir anders vorgestellt oder irgendwie vielleicht doch nicht und so. Ich meine, dass man sich das anders vorstellt in der Praxis, das ist ja immer nochmal ein Punkt, aber ich finde es einfach schade, wenn es dann am Ende am Ausbilder liegt und wenn man dann sagt, oh, das, wo ich eigentlich immer hin wollte, da will ich jetzt nicht mehr hin, weil das war so eine Scheißerfahrung hier, das muss ich
das
mir nicht antun.
Das ist scheiße, ja.
Und das ist
aber
schade.
Wir haben doch Richterinnen und Richter in unserem Netzwerk. Vielleicht hört ihr gerade zu. Und wenn ihr ausbildet, dann kommentiert doch mal drunter.
Jura und Trash hat Interaktionsbedarf.
Ist das so? Wird das berücksichtigt bei eurem täglichen Pensum? Ist das in allen Bundesländern so? Weil ich hatte manchmal den Eindruck, aufgrund dessen, was mir so berichtet wurde, dass das nicht der Fall ist. Vielleicht ist es ja auch von Gerichtsbezirk zu Gerichtsbezirk unterschiedlich. Und von denen in unserer Bubble, die nicht ausbilden, es aber könnten, vielleicht habt ihr Lust, uns zu verraten, warum nicht. Das fände ich ganz cool. Und was mich übrigens auch interessieren würde, weil ich weiß es einfach nicht, auch das vorhin war einfach meine Annahme. Also ich weiß nichts davon, weil ich da nicht eingebunden bin. Aber vielleicht mögt ihr das auch mal verraten. Kriegt ihr eigentlich so eine Art Einführungslehrgang, bevor ihr anfangt auszubilden? Oder wird einfach vorausgesetzt, naja gut, ihr wart selber mal in der Referendarstation, ihr könnt das schon. Wie läuft das ab? Das würde mich wirklich wahnsinnig interessieren.
Ja, mich auch. Gerade diese Frage, inwiefern kriegt man vielleicht einen Leitfaden von, was soll der Referendar bei mir lernen in der Station?
Ja, auch Ausbildungsinhalte und so, genau.
Genau, was ist, wie wird da vielleicht auch unterstützt? Das fände ich auch mal sehr spannend, ja.
Gebt uns doch mal Feedback, ich würde mich wirklich freuen.
Ja, aber ich fand es auf jeden Fall interessant zu sehen, dass auch anscheinend bei den Gerichten, die sonst immer alle aufgenommen haben, jetzt weniger aufgenommen werden. Mhm. Und ich finde es, also ist besorgniserregend einfach, weil man das ja auch an anderen Stellen sieht. Wir waren gerade auf dem Young Lawyers Camp und auch da wird aus Kanzleien berichtet, wo die Älteren nicht mehr so ein Interesse daran haben, die Jüngeren auszubilden, die Jüngeren aber natürlich total darauf angewiesen sind. Und ich habe das selber auch schon erlebt in Kanzleien, dass man, dass so ein bisschen dieser Mittelbau fehlt. Also es gibt die Senior-Partner oder die das ganz oben die Riege, die Älteren, dann fehlt aber dieser Mittelbau. So, ich würde sagen 35 bis 50. Diese Generation ist irgendwie unterbesetzt und dann
ich
kommen
bin noch
die Jungen.
Mittelbau, da bin ich ja ehrlich gesagt, dass ich noch nicht so eine bin, ich gerade noch Mittelbau. Sehr schön. Ja,
nein, aber
keine
weißt,
Ahnung,
was
aber die gibt's doch. Die sind ja da.
Gibt's die, aber die sind vielleicht dann auch so mit Arbeit zu, dass die dann auch keine Zeit für Ausbildung haben. Und ich würde dann eigentlich immer eher von denen so Anfang 30 mit sozusagen mitgenommen und ausgebildet. Und ich fand das immer, also da gibt es natürlich auch einfach, jeder hat Stärken und Schwächen und manche Leute, denen liegt das einfach auch. Und ich weiß, ich hatte einen ganz, ganz tollen Anwalt, ganz liebe Grüße an Benjamin. Der hat mir wirklich so gut Feedback gegeben und so gut erklärt, was man machen soll, wie ein Schriftsatz aufgebaut ist und so, dass man erstmal überhaupt versteht, was soll ich überhaupt machen, was soll am Ende überhaupt rauskommen, was ist die Funktion davon. Und damals war ich ja auch noch im Studium gar nicht im Treff. Ja, aber da, also so, da ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, okay, irgendwie fehlt hier so eine Generation an Ausbildern fehlt. Und das war auch das Feedback, was jetzt beim Young Lawyers Camp gespiegelt wurde, dass ganz viele gesagt haben, naja, wenn wir so Mentoring-Programme oder sowas machen wollen, da findet sich gar keiner, der Mentor sein möchte. Und das ist natürlich schwierig.
Okay, ich mache das doch auch. Ich mache das doch auch und das ist ja genau, weil, um wieder bei diesen Generationen-Klischees zu bleiben, Gen X, Hardworking, Badass Generation. Natürlich teilen wir, natürlich supporten wir. Was ja Quatsch ist. Auch das ist eine Frage der Persönlichkeit. Das wundert mich so ein bisschen, weil so in meiner Altersgruppe und drunter nehme ich schon bei vielen Juristinnen vor allem, war, dass da absolut die Bereitschaft da ist, zu supporten, Wissen zu teilen, zu unterstützen. Also siehst du ja auch in dem Mentoring-Programm, da hast du in der Tat viele schon Referendarinnen dabei, dann aber auch so meine Altersgruppe. Auch da kommentiert doch mal drunter.
Jura und Trash hat Interaktionsbedarf.
Wenn ihr Generation X roundabout seid und in einer Kanzlei, bildet ihr aus, bildet ihr nicht aus und wenn nicht, warum nicht? Kann ja sein, dass es einfach wirklich an den Kapazitäten fehlt. Weil wenn du der Unterbau bist, der den Scheißladen am Laufen hält, ist es halt vielleicht einfach schwierig. Vielleicht ist das dann, ich habe keine Ahnung, dann hast du ja vielleicht auch noch Familie. Also du musst ja alles irgendwie unterkriegen. Ich weiß es nicht. Kommentiert das mal, würd mich sehr freuen, weil das sind viele Punkte, über die würde ich gerne mal vertieft nachdenken, ausführlich drüber sprechen. Mir fehlt aber so ein bisschen die Datengrundlage. Ehrlich
total
gesagt.
Also das ist jetzt natürlich auch alles Gefühlsgelaber, also von ich habe mal gehört und ich habe mal mitbekommen. Von daher vielleicht sieht das faktisch auch ganz anders aus, aber es ist schon sowas, was ich öfter gehört habe, gerade von der jungen Generation, dass man das Gefühl hat, man wird in der Ausbildung irgendwie ein bisschen alleine gelassen und vielleicht ist es aber auch einfach die Gen Z, die erwartet, dass alles präsentiert wird, dass man alles immer an die Hand genommen wird, aber ich kann schon nachempfinden, dieses du wirst da hingesetzt und sollst machen, weil eigentlich hat überhaupt keiner Zeit für dich. So, wir sind so zu und wir sind so dicht, wir haben überhaupt keine Zeit und dann ist natürlich, ja.
Das ist kein Generationenkonflikt. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass wenn du ausbildest, dass du den Auszubildenden, die Auszubildende, da nicht irgendwo hinhockst und verrotten lässt. Das habe ich damals auch erwartet. Sorry. Mhm. Klar, du bist ja da, um was zu lernen. Und es heißt nicht ohne Grund juristischer Vorbereitungsdienst. Was sollst du machen? Dich selber vorbereiten. Also irgendjemand sollte dich schon vorbereiten. das ist keine Erwartungshaltung deiner Generation. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Das rächt mich mal auf sowas. Und ne, es ist ja wahr. Also, und Refi ist keine billige Arbeitskraft. Früher war ja das große Problem lose Blattsammlung. Ja, da hast du ja schon die Faxen dicke, wenn du herzlich willkommen geheißen wirst und dann kriegst du erstmal die ganzen, früher hießen die ja noch anders, die du alle einsortieren sollst. Ja. Sartorius Schönfelder damals.
Und jetzt heißen die Habersack und...
Ja, das sagt ganz viel über mich, ne? Ich kann es dir noch nicht mal sagen, weil ich das... wozu? Du, ich habe alles online. Ich habe alles digital. Stimmt, also,
ja.
Und ich finde, das gehört sich so. Und wenn ich ausbilde, dann muss ich das mit allem, was ich habe, dann muss ich mich engagieren, dann muss ich Zeit investieren, dann muss ich Hirnschmalz investieren, weil ich da in unsere Zukunft investiere. Und ich glaube, viele Leute haben, weiß ich nicht, ist das egal, so nach dem Motto, nach mir die Sintflut? Ich weiß es nicht, aber ich muss doch einen Schritt weiter denken. Es geht ja nicht nur darum, dass ich vielleicht jemanden brauche irgendwann, der meine Kanzlei übernimmt, wenn ich eine habe, sondern ich will ja vielleicht auch was dazu beitragen, die Zukunft unseres Rechtsstaates. Ich kann ja nicht immer nur bis zu meiner Rente denken.
Naja, ich glaube,
I don't know,
dass bei uns in der Juristerei vielleicht, also dieses Problem mit dem, dass es zu wenige Ausbilder gibt, das kenne ich auch aus anderen Branchen. Also Freunde, die Medizin studieren zum Beispiel, die das auch erzählen und die auch sagen, wir werden da irgendwie alleingelassen. Die Ärzte haben überhaupt keine Zeit und der Personalmangel ist riesig. Und die ganzen Chefärzte und Oberärzte gehen bald in Rente und dann ist sowieso Polen offen da. Und von daher, also das Problem an sich existiert ja nicht nur bei uns. Was bei uns aber, finde ich, schon was ist, was ich in anderen Branchen nicht so wahrnehme, ist so dieses, naja, bei mir war es auch schon so. Oder so diese Sätze von, naja, ich habe damals auch keine zweistelligen Noten bekommen, wo man sich denkt, ja, das tut mir ja leid.
Und
ich, also, aber was hat das jetzt mit der Bewertung meiner Leistung zu tun? So, und das habe, ne, das habe ich von mehreren irgendwie schon gehört, dass die solche Sätze zu hören bekommen oder generell dieses, naja, ich bin ja hier, um ihre Leistung zu bewerten, nicht um ihnen das beizubringen, wo man sich so denkt, naja, doch oder nicht?
Ehrlich gesagt,
also,
schon.
Eigentlich.
Ehrlich gesagt, genau das.
Wenn ich das alles schon könnte, jetzt, dann müsste ich doch gar nicht, also dann könnte ich ja jetzt auch Examen schreiben. So. Also, ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig und ich habe das Gefühl, dass da manchmal, naja, schwierige Charaktere hat man überall und hat man immer, aber ist halt die Frage, oder bei uns im REF ist so die Diskussion aufgekommen, auf die Frage halt, hätte man lieber einen schlechten Ausbilder und einen Platz oder keinen Platz und dafür einen guten Ausbilder? Und ich bin da auch deiner Ansicht. Ich hätte lieber einen Platz und dafür in einer Station vielleicht jemanden, der nicht so gut ist und dann mit Hoffnung, dass in der nächsten Station der Ausbilder oder die Ausbilderin dann besser wird. Aber ich finde es irgendwie erschreckend. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich da jetzt einen REF-Platz bekommen habe, weil ich finde das sehr, sehr erschreckend zu sehen, dass man immer länger auch wartet und ja auch seine Zukunft überhaupt nicht planen kann. Weil in manchen Bundesländern ist es klar, dass es Wartezeiten gibt. In Berlin weiß man, und da weiß man ja auch in etwa, Pi mal Daumen, wie lange man wartet. Da kann man die Promotion vielleicht noch dazwischen schieben oder so. Aber in anderen Ländern war das ja bisher nicht so, dass man irgendwie lange gewartet hat. Und dann ist das natürlich schon was, was die Ausbildung erheblich verzögert, wenn man da ewig irgendwie rumdumpelt. Und was am Ende auch einfach nicht förderlich ist, wenn wir Nachwuchs für unseren Rechtsstaat brauchen.
Ja, so ist das. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Würde mich sehr freuen über Feedback. Weil dann könnte man, dafür ist ja dieser Podcast auch da. Leute, gebt uns mal Daten dazu, Feedback, Erfahrungen. Und dann könnten wir uns damit noch mal ein bisschen beschäftigen.
Jura und Trash hat Interaktionsbedarf.
Das ist ja ein Dauerbrenner-Thema. Und ich würde, das ist mir eben noch eingefallen, ich würde aber differenzieren zwischen guter, schlechter Ausbilder und vielleicht ein bisschen schwierige Person. Das zum Beispiel wäre mir völlig egal. wenn das jemand ist, der mir aber richtig was beibringt, fachlich. Also das darf natürlich nicht eine gewisse Grenze überschreiten, ja. Also aber schwieriger Charakter bedeutet für mich ja jetzt in allererster Linie mal so mit der einen oder anderen Art, das ist jetzt nicht so ganz meine, tue ich mir manchmal ein bisschen schwer, vielleicht auch nicht zu interpretieren, betrifft das jetzt mich oder nicht, wenn die Ausbildung super ist. Und das ist ja auch eine gute Vorbereitung. Das hattest du eben auch gesagt. Dein ganzes Berufsleben lang wirst du mit Menschen zu tun haben, die nicht auf deiner Wellenlänge liegen. Also nicht jeder liegt auf deiner Wellenlänge. Deswegen, das fände ich zum Beispiel, das wäre mir völlig wurscht. Das kann man lernen zu handeln. Aber gute Ausbildung fände ich halt wichtig. Ja.
Ich glaube, das ist auch was, wo man sich vielleicht als Referendar auch oft missverstanden fühlt. Es geht nicht darum, dass man die Noten hinterhergeschmissen bekommt oder irgendwas. Und ich meine, wenn ich eine schlechte Leistung bringe, dann soll die bitte auch so bewertet werden, wie sie ist. Aber worum es geht, ist, dass man ja, und das habe ich das Gefühl, dass das tatsächlich relativ viele vergessen oder nicht mehr so einschätzen können, aber man kommt da ja hin, nachdem man 5, 6 Jahre lang materielles Recht gelernt hat. Und dann kommst du da an und dann wird gesagt, ja genau, und so, jetzt machen wir mal. Und du hast ja überhaupt keine Vorstellung davon, wie genau das die Sachen aussehen. Und zum Beispiel ein Urteil, das liest man ja vorher schon mal, ne? Wenn man Jura studiert, hat man schon mal ein paar Urteile gelesen. Aber wie das tatsächlich aufgebaut ist, das fällt einem ja erst auf, wenn man einmal das wirklich besprochen hat und gesehen hat, aha, deswegen steht das hier so und in der Zeitform und deswegen stehen hier die Anträge und danach steht nochmal was. Und so, das sind ja Sachen, die nimmt man gar nicht wahr vorher, wenn man das nicht weiß und wenn man auch da nicht drauf gestoßen wird. Und das sind, glaube ich, so Sachen, das sind einfach für andere Leute Basics, was ich auch verstehen kann. Aber wenn man halt ausbildet, dann sollte man sich meiner Meinung nach bewusst machen, dass man gerade in der allerersten Station jemanden bekommt, der noch überhaupt nicht in diesem Justizkosmos irgendwie mal unterwegs war.
Was ich halt super wichtig finde, ist, wenn du, ich bin ganz bei dir, es geht da nicht darum, dass einem Punkte nachgeschmissen werden. Nein. Was ich aber schwierig finde, und das wurde mir schon von ganz vielen Betroffenen berichtet, dann kriegst du im Verhältnis eine nicht so dolle Bewertung für irgendeine Arbeit, die du da abgeliefert hast. Du wirst ja fortlaufend, es wird ja alles benotet. Und dann steht nur drunter irgendwie was wie abwegig oder so nicht. Es macht sich aber keiner die Mühe, dir zu erklären, wie wäre es besser gewesen? Was genau ist daran abwegig? Und das hat mein Richter immer gemacht. Wir haben alles ausführlichst besprochen. Er hat auch ausführlich korrigiert. Nicht jedes Urteil, das ich da geschrieben habe, war super. Da war schon auch mal Krampf dabei. Ich wusste hinterher aber immer, warum. Und ich finde, das sollte man wirklich als Ausbilder, als Ausbilderin sich auf die Fahnen schreiben. Erklärt doch bitte einfach, warum ihr was nicht gut fandet oder warum auch was besonders gut. Und mal kleiner Fun-Fact. Bin ja nun schon eine Weile im Anwaltsberuf. Nicht alle Urteile von Richtern sind super gut. Deswegen gibt es den Instanzenzug.
Ja, also ich finde das auch total. Vor allen Dingen, wenn man sagt, okay, beim materiellen Recht und die materiell-rechtliche Bewertung der Sache, da ist man irgendwie in der Korrektur weniger intensiv, kann ich das nachvollziehen, weil ich mein, materielles Recht ist jetzt nicht mehr Thema. Aber wenn man zum Beispiel in der Tenorierung Fehler macht, dass man dann nicht einfach nur gesagt bekommt, ja, der Tenor ist unbrauchbar, sondern warum ist der Tenor nicht brauchbar? Warum ist der falsch?
Das meine ich.
Warum, ne, muss jetzt die Seite oder warum muss ich das jetzt genau so schreiben und nicht anders und bla bla bla? Das ist ja der springende Punkt. Und
exakt. Es ist ja kein Suchspiel und es ist wirklich so, die Mühe sollte man sich einfach machen, wenn man ausbildet. Und ich bleibe dabei, auch als Anwältin, als Anwalt, hast du von gestandenen Richtern nicht häufig, aber ab und mal ein Urteil in der Hand, dann liest du das und denkst, nice, das wird nicht so schwer. Also das ist doch wichtig, den Nachwuchs auf den Job vorzubereiten, was beizubringen, auch fürs Examen. Also, wir freuen uns über Feedback in jeder Hinsicht und dann greifen wir das Thema nochmal auf. Fände ich ganz gut.
Ja, voll.
Ja. Apropos ganz gut, bevor ich es vergesse, sehe ich gerade auf meinem Schreibtisch, ich muss dir was zeigen, Ines. Ich habe ein Päckchen bekommen. Liebe Grüße an Viola. Die war bei mir mal im Podcast mit einer fantastischen Episode zu Sozialrecht. Da hat die mir so ein bisschen erklärt. Und die hat mir einen, wo man das in der Kamera sieht, einen Stift geschenkt. Der ist total schön. Weißt, was da drauf steht?
Nee.
Mal hier, das ist der Stift. Man kann es, glaube ich, nicht lesen, deswegen lese ich es vor. Queen of Podcasts.
Och, wie süß.
Ja, und sie hat auch noch was beigelegt, also ganz viele, da war T-Shirt, Notizbuch, die weiß ich, liebe Notizbücher. Das werden wir brauchen. Ein neuer geil. Stempel. Mit lauter Dingen, die definitiv in diesen Podcast passen. sowas wie Fuck it, ich höre nur Mimimi, bla bla bla, seriously. Also lauter so ein Kram. Hab mich sehr gefreut. Liebe Grüße an Viola. Musste ich mal loswerden. Ja.
Ja, sehr gut. Und dann würde ich sagen...
Hättest du noch ein Thema? Aber ich habe so ein... Weil ich gerade dabei bin, dir Sachen zu zeigen. Wait for it. Moment. Das wird jetzt vielleicht kruscheln. Ich bin mir nicht sicher, ob das zu... Also das war auf jeden Fall Jura Lifestyle. Finde ich, diese beiden Sachen.
Ja.
Aber wir hatten ja unlängst, hatten wir ja auch über Kekse gesprochen und über Schokolade. Und ab und zu machen wir auch so ein paar Random Facts. Und es gibt noch einen Random Fact über mich, glaube ich, das habe ich noch nie erzählt. Mein bester Freund ist Koch. Und wir haben so eine kleine Challenge irgendwie laufen, wenn wir in irgendwelchen Supermärkten sind, Geschäften, was auch immer, gerne irgendwie asiatisch, amerikanisch, koreanisch, gibt es ja alles in Berlin, Lagerverkäufe überall, ist unsere persönliche Challenge immer schräge Snacks für den anderen kaufen. Also alles, was ekelhaft bunt ist, ekelhaft süß, ekelhaft sauer. Und er hat mir gerade eine ganze Tüte wieder mitgebracht. Und ich dachte, ab und zu könnte ich ja auch einen crazy Snack zeigen. Und das hier ist zum Beispiel, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Kennt das jemand? Ich halte es mal. Warte mal, ich muss immer seitenverkehrt denken, ja, das kann ich so. Nicht so gut. Ich glaube, deswegen kennst du diese Apfelringe, die gibt es auch als Pfirsich.
Ja.
Und die sind wohl gefriergetrocknet.
Ich habe das auf TikTok schon mal gesehen.
Was ist das? Und ich habe es extra nicht aufgefuttert, sondern ich dachte, ich muss das mit Ines besprechen. Und ich glaube, ich werde laut crunchen. Ja, aber guck mal, ist das, ich weiß nicht, das ist ein gefrierten.
Für alle, die, die nur zuhören, ihr könnt das Video natürlich wie immer bei YouTube gucken und da seht ihr gerade, wie Steffi ein gefriergetrockneten Pfirsichring isst.
Das ist aber geil.
Okay, ist geil anscheinend.
Pfirsich, richtig krass Pfirsich. Irgendeine Mischung aus, ne, Gummibärchen nicht mehr, aber es schmeckt nach Gummibärchen, schmeckt nach, ich liebe es.
Neue Obsession.
Ich muss jetzt noch fertig crunchen. Sorry. Vielleicht möchtest du derweil noch was erzählen.
Habe ich derweil noch was zu erzählen? Ja, eigentlich freue ich mich sehr, wenn ihr die Folge hört. Dann war unser gemeinsamer Panel schon. Da haben wir schon sehr viel über Generationen gesprochen. Das heißt, falls euch das Thema Generationen und vielleicht Ausbildung und wie geht man an sowas ran auch interessiert, dann schaut da nochmal rein. Ich weiß gar nicht, wann es online kommt. Wir werden euch da aber auf jeden Fall... Okay, wissen wir noch nicht, aber da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Und wir haben dann hoffentlich viele von euch auch getroffen bei der Live-Aufnahme. Und ansonsten...
Grüße ich an der Stelle wohl meinen Zahnarzt. Der darf es in der nächsten Abrechnung wieder reinschreiben. Belehrender Hinweis. Und kostet 18 Euro plus Mehrwertsteuer.
Alles klar.
Ja. Aber es hat sich gelohnt. Und vielleicht werde ich demnächst nochmal hier Stück für Stück diese Tüte, weil ich habe wirklich einen Fimmel, so Knallkaugummi und all sowas. All das liebe ich. Blaue Zuckerwatte. Ja. Eine kleine Obsession. Und mein bester Freund. Und ich bediene das immer gegenseitig. So. Ja, mal gucken. Ines, dann haben wir das. Wieder wichtige Themen abgehandelt. Ich würde jetzt die Pfirsichringe nicht ganz auf die Eins setzen, sondern schon Ausbildung und Referendariat. Aber ja, dann bis in 2 Wochen, Ines.
Bis in 2 Wochen.
Badass.